NDR Info. Kita, Schule, Uni. Der Bildungsreport.
Ich kann den Hamburger nur gratulieren und freue mich natürlich, dass der Norden damit gestärkt ist. Es ist auch dort ein Klimacluster dabei. Das ist sehr gut, weil wir im Nordbereich eine deutsche Allianz für Meeresforschung etablieren können. Und insofern eigentlich alles gut.
Sagt Eva Quante-Brandt, die Bremer Wissenschaftssenatorin und Sprecherin der Bundesländer in der Exzellenzkommission zur Hochschulförderung. Gleich 4 Anträge auf Förderung als Exzellenzcluster hat die Hamburger Universität durchbringen können. Und auch andernorts in Norddeutschland herrscht Freude. In Kiel werden 2 Forschungsverbünde gefördert. Außerdem sind Braunschweig, Hannover, Göttingen, Bremen und Oldenburg dabei. Doch auch im Alltagsbetrieb an den Hochschulen und Schulen in Norddeutschland ist einiges in Bewegung. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen im Bildungsreport hier auf NDR Info. Am Mikrofon begrüßt Sie Corinna Hennig. Ein glänzender Abiturschnitt macht noch keinen guten Arzt. Zumindest nicht zwangsläufig. Und umgekehrt sollte ein Schnitt von 1,6 eigentlich kein Ausschlusskriterium fürs Medizinstudium sein, meint das Bundesverfassungsgericht. Deshalb wird jetzt das Zulassungsverfahren überarbeitet. Wie könnte das aussehen? Das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es um die Frage, was PISA, KESS und IGLU, also diese vielen Studien- und Forschungsprojekte in der Bildung, den Lehrern in der Praxis überhaupt nützen. Und wir sprechen mit einer Psychologin von der Universität Bonn, deren Erkenntnisse zu einem flächendeckenden Comeback der guten alten Lesefibel führen könnten. Doch zunächst zu einem Problem, das so manchem Lehrer auf der Seele brennen dürfte. Der Ton ist rauer geworden. Im Internet, in politischen Diskussionen, egal ob online oder offline, und auf dem Schulhof. Stammtischparolen und rassistische Bemerkungen machen auch vor dem Klassenzimmer nicht Halt. Doch wie sollen Lehrer damit umgehen, ohne Schüler zu bevormunden oder aus Diskussionen auszugrenzen? Das geisteswissenschaftliche Schülerlabor an der Universität Göttingen, genannt Y-Lab, will Pädagogen in der Frage unterstützen. Irene Zudona hat dort einen Lehrgang für Lehrer zum Thema Rechtspopulismus besucht.
Dann aber einen fröhlichen guten Morgen allerseits. Wir haben alle hierher gefunden ins Y-Lab der Uni Göttingen. Es soll gehen um Stammtischparolen, um Aussagen, die menschenverachtend sind, die rassistisch sind, die sexistisch sind, die rechtsextrem sind und der Frage, wie wir damit umgehen können und wollen.
13 Frauen sitzen an diesem Morgen in dem schmucklosen Seminarraum des Schülerlabors. Sie wollen erfahren, wie sie auf diffamierende Äußerungen im Unterricht auf dem Schulhof reagieren können. Eine von ihnen ist Antje Oehler-Gremmler. 24 Schüler unterrichtet die Förderschullehrerin an einer integrierten Gesamtschule im Kreis Göttingen.
Wo soll die Reise hingehen? Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir zusammen lernen? Und wie bringen wir alle Stärken und alle Kompetenzen so zusammen, dass jeder auch gewertschätzt wird? Dadurch, dass ich Handlungsmöglichkeiten neu erlerne oder erkenne, dass ich dann auf keinen Fall in so eine Ohnmachtssituation komme.
Ihre Tochter Marie Gremmler hat im Sommer ihr Abitur an einem Göttinger Gymnasium gemacht. Die 18-Jährige will Lehrerin werden, wie ihre Mutter.
Ja, ich erhoffe mir, achtsamer zu werden, vielleicht auch zu merken, okay, da muss man eingreifen, zu sehen, wie und worum es eigentlich geht und den Schülern auch zu helfen, eine Meinung, einen klaren Standpunkt zu entwickeln.
Dozent Michael Ohnesorge ist Politikwissenschaftler und Mitbegründer des Vereins zur Förderung politischen Handelns. In seinem 8-stündigen Seminar will der ausgebildete Rhetorik- und Kommunikationstrainer mit den Teilnehmerinnen Merkmale und Kennzeichen rechter Parolen herausarbeiten und die Schwierigkeiten aufzeigen, mit ihnen umzugehen. In kleinen Gruppen sammeln die Teilnehmerinnen Stammtischparolen, die sie im Alltag in der Schule gehört haben. Diese reichen von anonymen Schmierereien auf dem Schulklo bis hin zu konkreten, hasserfüllten, fremdenfeindlichen Sprüchen im Klassenzimmer.
Du Jude, du Schwuchtel, du Spasti, du Behinderter.
Wir müssen unsere Frauen vor den Arabern und Muslimen beschützen. Alle Muslime sind Terroristen.
Der Spruch, du Opfer.
Jungs sind stärker als Mädchen, das weiß doch jeder. Oder im Literaturunterricht bekam ich als Frage, kann ich meinen Kampf mitbringen?
Seit der Flüchtlingswelle fühle ich mich nicht mehr sicher.
Ob das in Schulen ist, Schulklassen ist, Schulhöfen ist, ob das im Verein ist, auch familiär ist zum Teil. Die Trennung in der Gesellschaft scheint schärfer geworden zu sein und auch die Hemmungen gefallen, andere Leute schlicht zu verunglimpfen, zu beleidigen, in ihrer Menschenwürde zu verletzen.
So Dozent Michael Ohnesorge. Gilbert Hess leitet das geisteswissenschaftliche Schülerlabor der Uni Göttingen, das 2014 eröffnet wurde. Auch er befürchtet, dass die Radikalisierung zunehmend Einzug ins Klassenzimmer erhält. Daher habe das Y-Lab mit der Lehrkräftefortbildung auf die momentanen Entwicklungen reagiert.
Sie müssen sich vorstellen, die ganzen Jugendlichen sind natürlich in den sozialen Netzwerken auch aktiv unterwegs und bekommen ungefiltert diese Nachrichten mit. Und man muss versuchen, ihnen Orientierung zu geben. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir so eine Art moralischen Kompass auch vermitteln, dass wir sagen, was ist noch verträglich, wo muss man einschreiten.
Im Laufe des Vormittags diskutieren die Teilnehmerinnen darüber, was Stammtischparolen auszeichnet und worin der Grund liegt, dass es so schwierig ist, auf solche Äußerungen adäquat zu reagieren.
Vielleicht darin, dass die ungenau sind, weil es so pauschalisiert ist. Du hast deswegen keine Angriffsfläche. Du hast eine große Angriffsfläche, aber nicht einen konkreten Punkt, auf den du rausgehen kannst. Das finde ich ein Problem bei Stammtischparolen.
In der konkreten Konfrontation fühlt man sich auch ohnmächtig. Also man ist halt, man wird überrumpelt.
Ich finde, bei Stammtischparolen, so wie ich sie verstehe jetzt, gibt es kein erkennbares Ziel und wenn ja, dann ist es einfach nur destruktiv.
Und wenn du dann damit umgehen musst, wenn du damit konfrontiert bist, das zu lösen, ist, glaube ich, nicht so einfach.
Auch das ist so etwas wie, das löst so ein diffuses Gefühl aus. Und dann braucht es erstmal so eine Zeit, bis ich das sortieren kann. Was ist das eigentlich? Was wird damit jetzt eigentlich gemeint? Und das macht es auch schwierig, darauf zu antworten oder darauf einzugehen, weil das so schwer zu greifen ist, genau, weil was anderes dahinter steckt.
Mit Hilfe von Rollenspielen üben die Lehrerinnen argumentativ, souverän und sicher mit diesen oft emotionalen Aussagen umzugehen. Vier Lehrerinnen simulieren eine Gesprächssituation beim Elternstammtisch der Schule.
Ja, mein Schwager hat jetzt wieder seinen Job verloren.
Da haben sie jetzt so einen Ausländer, hat jetzt seine Stelle bekommen.
Der hat seinen
Tisch, ne?
Also, wo sollen die denn alle arbeiten, die jetzt hierher kommen?
Es tut mir total leid, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt.
Ja. Und dich macht das jetzt auch echt traurig, oder?
Mich macht das einfach wütend, dass Frau Merkel hier einfach jeden reinlässt. Und wo wir bleiben, ist doch wirklich, interessiert keinen Schwein.
Ähnlich könnte sich die Situation auch im Klassenzimmer abspielen. Der Dozent warnt vor Ironie oder gar Desinteresse als Reaktion, denn Gefühle und Ängste seien schwer zu widerlegen. Auch Überheblichkeit oder einen Befehlston anzuschlagen wäre kontraproduktiv. Stattdessen empfiehlt Michael ohne Sorge, selbstbewusst auftreten und auf das Gehörte eingehen. Direkt nachfragen, ruhig und sachlich bleiben.
Wenn man eben es mit der Sozialpädagogik vielleicht auch nicht übertreibt. Es gab einmal so einen Punkt, da sagten sie, ich habe das Gefühl, du bist da ganz traurig jetzt. Ich bin nicht traurig, ich bin wütend. Ja? Also man muss sozusagen da schauen, dass der andere nicht den Eindruck hat, er wird psychologisiert oder therapiert.
Eines macht Michael ohne Sorge den Seminarteilnehmerinnen ganz deutlich. Als Lehrerinnen müssten sie auch ganz klar Grenzen ziehen. Menschenverachtende Aussagen wie beispielsweise, alle Politiker gehören ins Arbeitslager, sollten sie mit einem klaren Stopp begegnen. So etwas will ich in diesem Klassenraum nicht hören. Wir können gern über Politik reden. Solch eine Äußerung, wie Leute ins Arbeitslager zu stecken, werde ich aber nicht akzeptieren oder unwidersprochen lassen. Immer wieder üben die Lehrerinnen beim Seminar ähnliche Situationen, diskutieren darüber, was rechtspopulistische Aussagen bei ihnen auslösen, erarbeiten gemeinsam Wege, ihnen zu begegnen, bestärken sich in dem Willen, sich für die freiheitliche, demokratische Grundordnung einzusetzen. Und nehmen am Ende vor allem eins mit.
Größeres Wissen darüber, was hinter rechtspopulistischen Äußerungen steckt. Also wie werden die aufgebaut? Was verkörpern die für Inhalte? Wie sind die rhetorisch irgendwie organisiert? Wie kann ich die erkennen?
Also ich überlege wirklich auch gerade mit älteren Schülern vielleicht mal solche Rollenspiele durchzuführen und genauso auch das zu analysieren, wie wir das hier gelernt haben.
Ich habe zumindest mein eigenes Bewusstsein geschult, worauf ich achten kann. Ich habe Ideen mitgenommen und das muss ich jetzt trainieren.
Irene zu Dona berichtete. PISA, Iglu und Co. Seit dem Schock über das schlechte Abschneiden deutscher Schüler in der ersten PISA-Studie ist einiges passiert in der Bildungspolitik. Manchmal allerdings könnte man fast den Eindruck gewinnen, dass ein schlechtes Testergebnis weniger zu Reformen als vielmehr zu immer neuen Studien führt. Die durchgetestete Schülergeneration. Was also bringen all die Forschungsergebnisse für den Schulalltag? Jenny Witt hat sich in Hamburg umgehört.
Hier ist es doch immer noch eine besondere Herausforderung im Bereich Hörverstehen im Fach Englisch, die Regelstandards und auch die Mindeststandards zu sichern.
Die Unterschiede in den Schulleistungen sind in Deutschland stärker als in anderen Ländern durch den sozioökonomischen Hintergrund des Elternhauses und der Schulen geprägt.
Insgesamt sind die Ergebnisse für Deutschland nicht wirklich positiv zu bewerten.
Immer wieder verteilen Bildungsforscher gemischte Noten an das deutsche Schulsystem. Dennoch hält Lehrerbildnerin Christiane von Schachtmeier solche Studien für kostbares Gut.
Wir haben ja mittlerweile so viele Daten, gerade Hamburg hat so viele Daten, die sind ein Schatz, aber er ist wirklich schwer zu heben. Wir haben lange gebraucht, Bildungsstudien zu verstehen, lesen zu können und einordnen zu können. Und es war jetzt zum Beispiel so bei PISA so, ich weiß noch, die Aufregung war groß, Lesekompetenzförderung, keiner kann lesen und was plötzlich alles rauskam. Und es fiel uns sehr schwer, diese Ergebnisse direkt auf die Schule anzuwenden.
Am Hamburger Landesamt für Lehrerbildung und Schulentwicklung ist sie verantwortlich für die Ausbildung von Schulleitern. Auch in ihrer eigenen ehemaligen Schule herrschte Ratlosigkeit nach der ersten PISA-Studie. Aber je mehr Studien erschienen, desto nützlicher wurden die Statistiken.
Je mehr Daten wir hatten, umso leichter fiel es uns. Also nach 1, 2, 3 PISA-Studien ging das ganz gut. Und dann haben wir schon Leseförderprogramme aufgesetzt. Dann haben wir, also auch an meiner Schule damals, Sprachförderkoordinatoren oder Beauftragte ausgebildet. Da war das konkret zu sehen und ist mittlerweile etabliert.
Der Moment, als sie für uns eine Nützlichkeit hatten, war, als wir mit einem Mitarbeiter vom IFPQ in den Dialog getreten sind. Also in dem Moment, in dem wir als Schule nicht nur beforscht wurden, sondern gemeinsam eine Evidenz über diese Daten hergestellt haben.
Andrea Albers, eine Deutsch- und Biologielehrerin an der Ida-Ehre-Stadtteilschule. Sie ist überzeugt, dass Studienergebnisse besprochen und bewertet werden müssen, bevor sie Änderungen bewirken können. Deswegen sucht sich die Schule tatkräftige Unterstützung vom Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung.
Da haben sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom IFPQ Zeit genommen, sind hierher gekommen und wir haben gemeinsam diese Daten interpretiert und es gab dadurch ein gemeinsames Verständnis, was wir entwickelt haben. Und daraus sind Handlungen entstanden.
Ein anderes Beispiel, was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass wir durch derartige Untersuchungen festgestellt haben, dass wir eine hohe Anzahl an Schülerinnen haben, die im Bereich der Naturwissenschaften sehr hohe Kompetenzen haben.
Michael Ahrens ist der didaktische Leiter.
Das hat letztlich dazu geführt, nachdem wir das durch eine Untersuchung festgestellt haben, dass wir ein besonderes Angebot für diese Schülerinnen in der Schule implementiert haben.
Vor allem aus der Hamburger Kompetenzstudie Kermit lässt sich viel ableiten, sagt Ahrens, weil sie sogar Rückmeldungen zu einzelnen Klassen und Schülern gibt.
Je schulspezifischer Untersuchungen und Ergebnisse sind, umso motivierender ist es tatsächlich daran zu arbeiten. Eine beispielsweise PISA-Studie hat definitiv unter Umständen einen demotivierenden Charakter, weil man es so deuten könnte, dass man sagt, okay, das Ergebnis Hamburgs ist schlecht, meine Arbeit ist schlecht.
Aber dafür hat PISA andere Auswirkungen, meint Andrea Albers, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schule.
Also nicht sofort eine Kausalkette in meinen Unterricht, aber ich finde einen gesellschaftlichen Nutzen. Also dass Bildungsthemen dadurch immer wieder auf den Tisch kommen und Eltern von meinen Schülerinnen und Schülern gelesen haben, was kam denn da wieder bei PISA raus, wie hat man abgeschnitten, dadurch ist das bei denen in den Köpfen und wir kommen auf einmal da in den Dialog. Das finde ich hat weniger eine sofortige Wirkung auf meinen Unterricht, sondern vielmehr etwas Gesellschaftliches.
Schulleiter Kevin Amberg möchte die Befragungen selbst verbessern. Er wünscht sich einen Austausch mit den Autoren der Tests.
Wer konstruiert eigentlich die Items? Also das ist mir beispielsweise auch gerade bei Kermit ganz häufig aufgefallen, dass da nicht so abgefragt worden ist, wie es meinem Ermessen nach hätte sein sollen, damit man bestimmte Dinge rausfindet. Da wäre es natürlich umso interessanter, einmal auch mit den Konstrukteuren der Items ins Gespräch zu gehen.
Am nahegelegenen Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium ist Sven Jeglitzer Abteilungsleiter für die 7. und 8. Klassen.
Die allgemeinen Studien nehme ich so wahr als Teil einer gesellschaftlichen Diskussion. Interessant, darüber kann man dann philosophieren und diskutieren.
Bildungsforschung von der Praxis aus betrachtet. Ein Beitrag von Jenny Witt. Ein heiß umkämpftes Beispiel aus dem weiten Feld Forschung für die Praxis hat in diesem Monat für Schlagzeilen gesorgt. Wie sollen Kinder am besten lesen lernen? Lesen durch Schreiben und die Rechtschreibwerkstatt sind zwei Methoden, die, vereinfacht gesagt, auf deutlich freieres Lernen setzen, als die heutige Elterngeneration das gewöhnt war. Dabei sollen Lehrer in den ersten Jahren die Rechtschreibung ihrer Schüler in der Regel nicht korrigieren. Die Kinder schreiben nach Gehör und so, wie sie es für richtig halten. Schlimm das, fanden immer wieder Eltern und führten auf Elternabenden teilweise ideologische Grabenkämpfe ums Lesenlernen. So richtig wissenschaftlich belegen konnte man das aber nicht. Nun haben Entwicklungspsychologen an der Universität Bonn aber eine Studie durchgeführt, deren Ergebnis recht deutlich ist. Die gute alte Fibel bringt's am meisten. Rund 300 Kinder haben die Wissenschaftler von der Einschulung an getestet, regelmäßig im Halbjahresabstand bis zum Ende der dritten Klasse und dabei auch ihre Vorkenntnisse einbezogen. Als Absicherung wurden zusätzlich 2800 Vergleichskinder jeweils aus den Klassen 2 bis 4 getestet, ohne bei ihnen den Verlauf über die Jahre zu dokumentieren. Una Röhr-Sendelmeier von der Universität Bonn. Was genau ist falsch daran, die Kinder etwas freier nach Gehör lernen zu lassen?
Das Problem beim Schreiben nach Gehör ist, dass die deutsche Schriftsprache keine Lautschrift ist. Die deutsche Schriftsprache hat sich über Jahrhunderte entwickelt und wir haben viele Ausnahmen. Es gibt Wörter, einfache Wörter, die genau dem Gehörseindruck entsprechen in der Verschriftung, zum Beispiel das Wort Opa, da haben wir drei Laute und wir haben drei Buchstaben. Aber wir haben auch sehr, sehr viele Laute, die wir ganz unterschiedlich verschriftlichen müssen. Ich nehme mal jetzt das gespannte I. Im Wort Igel schreiben wir ein einfaches I. Im Wort die, IE. Im Wort ihn, IH. Wenn wir das Vieh verschriftlichen möchten, dann haben wir IEH. Und bei dem Jeep, den die meisten Kinder kennen, weil es aus dem Englischen übertragen ist, müssen wir sogar zwei E schreiben für ein und denselben Lauteindruck des gespannten Is. Und diese verschiedenen Schreibweisen kann man sich nicht allein nach dem Gehörseindruck erschließen. Es gibt einfach Konventionen und Regeln, die unsere Schriftsprache ausmachen.
Nun gibt es die Diskussion um die Methode Lesen durch Schreiben ja schon länger und sie wurde teilweise heftig und auch vielfach aus dem Bauch herausgeführt. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Zahlen reingucken Ihrer neuen Erkenntnisse, die Sie gewonnen haben, was genau haben Sie herausgefunden?
Wir haben herausgefunden und übrigens sind wir über die Klarheit der Ergebnisse selbst überrascht. Wir sind überrascht, dass diejenigen Kinder, die nach einem Fibel-Lehrwerk lernen konnten, die also systematisch vom Einfachen zum Komplexen gelernt haben, dass diese Kinder in allen Untersuchungszeitpunkten, die wir haben, über die gesamte Grundschulzeit hinweg deutlich bessere Rechtschreibleistungen zeigen als die Kinder, die nach freieren Methoden lernen, bei denen sie zunächst nach Belieben schreiben dürfen und lange Zeit keinerlei Korrektur erfahren, sie sich also falsche Schreibungen einprägen, die sie später mühsam zum zweiten Mal dann korrekt lernen müssen. Diese Kinder erreichen nicht die Rechtschreibleistungen, die Kinder erreichen können, die systematisch nach Fibel-Ansätzen unterrichtet werden.
In Zahlen ausgedrückt, was heißt das?
Wenn ich jetzt erstmal mal die Ergebnisse nehme vom Ende des vierten Schuljahres, da können wir zeigen, dass Kinder, die nach Lesen durch Schreiben gelernt haben, 55% mehr Fehler machen als Fibelkinder. Und Kinder, die nach der sogenannten Rechtschreibwerkstatt gelernt haben, die machen sogar 105% mehr Fehler als Fibelkinder, also mehr als doppelt so viele Fehler.
Gibt es denn Schüler, von denen Sie sagen würden, das ist zwar nicht die breite Masse, aber die könnten von dem freieren Lernen nach Gehör trotzdem profitieren?
Wir haben nach allen drei Didaktiken Kinder, die auch sehr gut schreiben können. Wir wissen aber, dass Kinder unterschiedliche Anregungen auch bekommen, zum einen bereits in der vorschulischen Zeit, zum anderen auch während der Schulzeit. Wir haben die Vorkenntnisse der Kinder am Anfang der Einschulung genau erfasst. Wir haben jedes einzelne Kind über eine Dreiviertelstunde hinweg einzeln im Hinblick auf Buchstabenkenntnisse, auf Kenntnisse von Lauten, von Reimen getestet. Und wir haben diese Vorkenntnisse berücksichtigt in unseren Analysen. Und wir können zeigen, dass auch unabhängig von den Vorkenntnissen die Fibelkinder besser abschneiden als andere Kinder. Wir wissen aber auch, dass während der Schulzeit Eltern Kinder mehr oder weniger anregen. Und wir können sehen, dass die Eltern, die ihre Kinder ermutigen, die eine Schreibmotivation ermutigen, die auch das Schreibverhalten, das man einfach einübt, ohne Druck einübt, ermutigen, dass die Kinder dann mit besseren Rechtschreibleistungen haben. Wir sehen aber auch, dass die Kinder, bei denen den Eltern gesagt wird, es soll nicht korrigiert werden, die Kinder können sich alles selbst erschließen, dass Kinder nach diesen Methoden, wo nicht korrigiert wird, sehr, sehr schlechte Rechtschreibleistungen zeigen. das Gros der Fibelkinder, unabhängig vom Elternhaus, unabhängig auch von der Erstsprache, die zu Hause gesprochen wird, profitiert vom Fibelansatz, während bei den anderen Ansätzen, besonders bei der Rechtschreibwerkstatt, wir viele Kinder haben, die sehr schlechte Rechtschreibleistung haben und die Rechtschreibleistung als Basiskompetenz, als Kulturwissen, welches wir brauchen in den weiterführenden Schulen und im Beruf, ist eine zentrale Fähigkeit und wir sollten alles dafür tun, dass möglichst alle Kinder am Ende der vierten Grundschulklasse dann einen schriftsprachlichen Grundwortschatz beherrschen.
Es gibt Bildungsforscher, die sagen, die Diskussion wird viel zu dogmatisch geführt, trotz aller Erkenntnisse. In Hamburg zum Beispiel hat man längst Abstand genommen von dieser freien Methode, hat aber zum Beispiel die Anlauttabelle beibehalten. Also Anfangsbuchstaben gleich zu Beginn in Verbindung mit entsprechenden Wörtern wie Tieren. Sie haben das Beispiel Igel gesagt, zu lernen. Was halten Sie von solchen Mischformen?
Die Anlauttabelle bietet durchaus Schwierigkeiten oder beinhaltet durchaus Schwierigkeiten. Wenn wir die Anlauttabelle nehmen, wie sie ursprünglich etwa vielen, vielen Kindern an die Hand gegeben wurde, dann sieht man, dass zum Beispiel bei dem Buchstaben E Objekte abgebildet sind, die am Anfang selbstverständlich mit einem E aufgeschrieben werden, aber das Grundprinzip bei den Schreiben nach Gehöransätzen ist ja, dass gesagt wird, schreib, wie du sprichst. Und wenn wir jetzt die beiden Objekte mal vergleichend ansehen, die bei dem E stehen, dann ist das ein Esel, das entspricht genau dem Gehörseindruck des E, aber wir haben auch eine Ente. Und E von Ente und E von Esel sind zwei sehr unterschiedliche E-Qualitäten. Und die Kinder werden nicht mit einer 1:1-Entsprechung für die Verschriftlichung unterstützt durch die Anlauttabelle, sondern sie werden möglicherweise verwirrt. Aber es ist tatsächlich ein Grundprinzip der deutschen Schriftsprache, dass wir keine 1:1-Entsprechung haben. Und die Anlauttabelle suggeriert, es könne eine solche geben.
Die Entwicklungspsychologin Una Röhr-Sendelmeier von der Universität Bonn über neue Erkenntnisse zum Thema Lesen lernen. Neben Hamburg hat man sich übrigens mittlerweile auch in Schleswig-Holstein von der Methode Lesen durch Schreiben offiziell verabschiedet. In Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern ist es den Lehrern freigestellt, nach welcher Methode sie unterrichten. In Mecklenburg-Vorpommern weiß man aus einer landesweiten Umfrage allerdings, dass die meisten Schüler schon jetzt nach der Fibel lernen. Dass Ärzte meistens nicht gerade in schön Schrift schreiben, ist bekannt. Lesen dagegen ist natürlich unabdingbar für ein Hochschulstudium. Doch was es darüber hinaus braucht, um ein guter Arzt zu werden, da klaffen Theorie und Wirklichkeit noch weit auseinander. Denn auch ein guter Notendurchschnitt im Abitur und zum Beispiel viel Erfahrung im Sozialbereich reichen in der Regel nicht für die Zulassung zum Medizinstudium. Deshalb arbeiten Wissenschaftler seit dem Sommer daran, das Studierendenauswahlverfahren für Medizin zu reformieren. Eine Hausaufgabe, die ihnen das Bundesverfassungsgericht im vergangenen Herbst gestellt hat. Die Zeit für die Entwickler allerdings drängt. Thomas Sambol berichtet.
Irgendetwas scheint schief zu laufen bei der Auswahl von Medizinstudierenden in Deutschland. Könnte man jedenfalls denken, wenn man Leonie und Lara hört, die beide sehr gern Ärztin werden möchten. Leonie hat einen Abischnitt von 1,2, Lara hat mit 1,4 abgeschlossen. Trotzdem müssen sie aber um einen Studienplatz bangen.
Weil viele Unis einfach nur nach Durchschnitt gehen und sagen, wir haben so und so viele Plätze, wir füllen die einfach auf mit den Besten und die Besten sind 1,0. Und ja, das finde ich nicht richtig.
Der Schnitt sagt ja auch eigentlich nichts darüber aus, ob man hinterher ein guter Arzt ist oder nicht. Und deswegen finde ich es eben gut, nicht nur darauf zu achten, welche Noten man im Abi halt hatte.
Dass es auch anders geht, zeigt ein Brief mit Foto an der Bürowand von Professor Wolfgang Hampe in der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf. Ein Dankesbrief für das spezielle Auswahlverfahren in Hamburg, das Wolfgang Hampe mitentwickelt hat und das dem jungen Briefeschreiber seinen Traum vom Arztberuf erst ermöglicht hat. Und das eine Art Vorbild für alle medizinischen Fakultäten in Deutschland werden könnte. Dazu gehört auch eine Trillerpfeife. Ein Pfiff markiert nämlich den Anfang und das Ende sogenannter Mini-Interviews, denen sich die Bewerber unterziehen müssen. Das kann zum Beispiel ein Gespräch mit einem Schauspieler sein, der einen Patienten mimt. Darin geht es zum Beispiel um Geduld und Einfühlungsvermögen, kurzum um das Sozialverhalten der Ärzte in Spee. Denn, so Wolfgang Campe,
uns ist sehr bewusst, dass gutes, ich sag mal, auswendig lernen und gutes Denken können den Arzt nicht alleine ausmacht. Das ist notwendig für den Arzt, aber nicht ausreichend. Und von daher versuchen wir auch diese psychosozialen Kompetenzen ja in diesem multiplen Mini-Interview mit zu erfassen.
Dazu gibt es in Hamburg auch noch einen Naturwissenschaftstest, den sogenannten HAMNAT. Wer sich hier und im Sozialinterview gut schlägt, kann an der Uniklinik vielleicht sogar mit einem Zweierschnitt im Abi Arzt oder Ärztin werden. Zwei Drittel der Studienplätze werden über die Kombination von Schulzeugnis, Test und Interviewergebnissen vergeben. Dafür bekommt die Hamburger Uniklinik also Dankesbriefe. Wolfgang Campe freut sich natürlich darüber. Aber
Dankeschreiben bekommen wir nur sehr selten und das ist von daher nicht so ganz die richtige Validierungsmethode.
Doch genau darauf kommt es an, sagt das Bundesverfassungsgericht. Ein Auswahlverfahren muss valide sein, also seine Qualität und Wirksamkeit unter Beweis gestellt haben. Noten in den Auswahltests und im Studium ließen sich leicht vergleichen, so Wolfgang Campe. Das machten die Hamburger Wissenschaftler seit Jahren. Aber wie misst man die Qualität der Mini-Interviews zum Sozialverhalten?
Da ist es sehr viel schwieriger zu gucken, wer hinterher gut ist in psychosozialen Kompetenzen, weil wir im Studium zwar kommunikative Kompetenzen zum Beispiel unterrichten, aber da werden keine Noten vergeben. Wir können nicht vergleichen, wie gut war jemand im Auswahlverfahren, wie gut war jemand hinterher. Und das ist genau ein Ziel, das wir jetzt mit diesem Studierendenauswahlverbund verfolgen, dass wir die Verfahren zur Auswahl nach psychosozialer Kompetenz verbessern wollen und neue Verfahren entwickeln wollen.
Wissenschaftler mehrerer Institute wollen also nun das Hamburger Modell für die gesamte Bundesrepublik weiterentwickeln. Unter ihnen sind Forscher der Charité in Berlin und der Unikliniken in Göttingen und Münster. Die Verfahren sollen zum Beispiel billiger werden als in Hamburg.
Das kostet uns mehrere hundert Euro pro interviewtem Bewerber. Und wenn man das mal hochrechnet auf im Extremfall 40.000 Bewerber in Deutschland, ist man bei vielen Millionen Euro, die da pro Jahr ausgegeben werden müssten. Und da sind viele Fakultäten nicht in der Lage oder bereit dazu.
Die Schauspieler oder auch die Jury zum Beispiel kosten aber eben Geld. Eine Alternative könnten schriftliche Prüfungen zum Sozialverhalten sein, sogenannte Situational Judgment Tests. Mirjana Knorr vom Auswahlteam der Uniklinik Hamburg-Eppendorf.
Zum Beispiel eine junge Studentin beobachtet, dass ihr Kommilitone seit einiger Zeit nicht mehr zu den Lehrveranstaltungen kommt. Sie ist mit ihm gemeinsam in einer Lerngruppe, die eine Hausarbeit zusammen abgeben soll. Auch da ist der Kommilitone längere Zeit nicht aktiv dabei gewesen und jetzt begegnet diese Studentin ihrem Kommilitonen im Gang. Und dann wäre die Frage, was wäre jetzt das richtige Verhalten dieser Studentin? Da gibt es verschiedene Optionen, diesen Test zu gestalten. Also man kann Handlungsalternativen vorgeben, bis hin zu Freitextantworten, wo die Bewerber einfach drauf losschreiben, was sollte man machen in der Situation.
Neu ist auch dieser Vorschlag der Forscher, um im Nachhinein den Umgang der Studierenden mit Patienten überprüfen zu können. Ein Wochenpraktikum für alle angehenden Ärzte bei einem Allgemeinmediziner, der sie dann anschließend in puncto Sozialkompetenz bewertet. Mirjana Knorr.
Das bedeutet, die Studierenden müssen alle zwischen dem zweiten und dritten Semester ein Blockpraktikum machen in einer Hausarztpraxis. Und da haben wir jetzt in der ersten Studie gesehen, dass tatsächlich auch ein Zusammenhang da war zwischen der Leistung in unseren Mini-Interviews und in diesen Blockpraktika. Wir konnten eine Tendenz sehen, dass eben die, die da sehr gut bewertet wurden in den Interviews, auch sehr, sehr gute Bewertungen gekriegt haben in diesen Blockpraktika.
Daneben soll es aber zum Beispiel auch einen neuen Wissenstest geben. Der soll den Hamburger Naturwissenschaftstest und zum Beispiel auch den an anderen Unis üblichen sogenannten Medizinertest ablösen, in dem es zum Beispiel um Merkfähigkeit und Textverständnis geht. Wolfgang Campe.
Also ein Test, der sicherlich in Richtung naturwissenschaftliche Kompetenzen, aber auch in Richtung andere kognitive Kompetenzen wie Konzentrationsfähigkeit, räumliches Vorstellungsvermögen mit hingeht, der dann für ganz Deutschland, für alle Fakultäten, die ihn einsetzen möchten, zur Verfügung steht.
Doch die Zeit drängt. Schon die Bewerber für das Sommersemester 2020 sollen laut Gerichtsurteil von den neuen Auswahlkriterien profitieren können. Das heißt, spätestens Ende 2019 müssten die entsprechenden Tests einsatzbereit sein.
Das ist allerdings sehr sportlich. Wir können keine perfekte Validierung durchführen, weil wir dann letztendlich die Studienbewerber, die wir jetzt testen, 15 Jahre später als Ärzte untersuchen müssten.
Gut möglich, dass es deshalb erst einmal Übergangslösungen geben wird, die auch in Zukunft weiterentwickelt und verbessert werden müssen.
Ein Beitrag von Thomas Sambol. Und das war's für heute auch schon wieder im Bildungsreport. Die nächste Sendung gibt es dann in 4 Wochen, am 27. Oktober um 19.20 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Corinna Hennig.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.